Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, grüß Gott nach Balderschwang. Ich möchte Sie einladen, dass wir zu Beginn den Geist Gottes bitten, dass er unser Herz öffnet für das, was er uns schenken will. Vater im Himmel, wir wollen dich bitten um die Ausgießung deines Geistes. Deines Geistes, der Geist der Heiligkeit ist. Wir wollen dich bitten, dass dieser Geist der Heiligkeit in unseren Herzen etwas zum Schwingen bringt. Dass dieser Geist uns anregt, uns immer mehr nach dir, der wahren Heiligkeit, auszurichten. Schenke uns die Sehnsucht, heilig zu werden, so wie du heilig bist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie vielleicht schon mal bei mir bemerkt haben, spreche ich nicht gern über den Teufel. Ich mag ihn nicht und ich habe auch nicht das geringste Interesse daran, dass ich ihm Zeit und Aufmerksamkeit zukommen lasse, die ich eigentlich viel lieber auf Gott selbst hin verwende. Bei unserem heutigen Thema der Heiligkeit allerdings lässt es sich nicht vermeiden, dem Teufel zu begegnen. Denn er lässt uns ja auf Erden so manches mehr oder weniger frei und ungestört tun, aber in dem Augenblick, in dem sich der Mensch aufmacht, um die Heiligkeit in den Blick zu nehmen, muss er sofort aktiv werden. Das mag so sein, als liefen wir in einem Dschungel umher und hätten die Orientierung verloren. Solange sich der Mensch im unübersichtlichen Dickicht bewegt, vielleicht einmal ab und zu an einer Lichtung versucht zu orientieren, um den Ausweg im Norden zu finden, ein Stück diesem Ausgang auch näher kommt, aber danach wieder in die falsche Richtung läuft, kann sich der Gegenspieler Gottes ganz beruhigt zurücklehnen. In dem Augenblick aber, in dem der Mensch beginnt, seinen Kompass zu zücken und sich mit Hilfe der Kompassnadel dauerhaft und bei jedem Schritt auf den rettenden Ausgang zubewegt, da wird er wild. Also solange wir friedlich, brav im Dschungel bleiben und uns vielleicht hier und dort um ein mehr oder weniger gutes christliches Leben bemühen, ist alles in Ordnung. Aber wehe, der Mensch nimmt die Heiligkeit in den Blick. Dann muss sich der Teufel sofort bemühen, uns direkt in die Parade zu fahren und uns wieder zu verwirren. Deshalb war und ist es das einzige Interesse des Teufels, dass wir den Gedanken und den Blick auf die Heiligkeit verlieren. Der Mensch im Magnetfeld der Liebe Gottes. Machen wir uns einmal ganz klar, worum es für uns Menschen, worum es für mich in meinem Leben hier auf dieser Erde eigentlich geht. Der Mensch ist von Gott geschaffen als sein Abbild. Er hat also etwas in sich, was ihn Gott ähnlich macht. Wegen dieser Ähnlichkeit war der Mensch berufen, in die Nähe Gottes zu gelangen, mit Gott zu leben. Ja, wegen dieser Ähnlichkeit zieht es den Menschen in seinem tiefsten Innern immer wieder zu Gott hin. Gott selbst hat etwas in unser menschliches Herz hineingelegt, was er ansprechen und vor allem, was er anziehen, an sich binden kann. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Denn du hast uns auf dich hin geschaffen. So beschreibt der heilige Augustinus dieses Angezogenwerden. Diese Anziehungskraft Gottes auf den Menschen kann man vielleicht im Bild damit vergleichen, dass Gott ein großer Magnet ist. Und das Magnetfeld seiner Liebe erreicht den Menschen, der ebenfalls aufgrund der Ähnlichkeit etwas Magnetisches in sich trägt. Ja, der Mensch scheint in seinem Herzen einen kleinen Magneten zu haben. Jetzt wirken die Kräfte des Magneten und ziehen den Menschen an sich. Und je mehr sich das Herz des Menschen an Gott ausrichtet, je besser ich den kleinen Magneten meines Herzens nach Gott hin orientiere, desto stärker spüre ich diese Anziehungskraft. Mit der Sünde hat der Teufel erreicht, dass sich der Mensch von Gott abwendet. Und wir wissen genau, was passiert, wenn wir einen kleinen Magneten, der eben noch im Kraftfeld eines anderen angezogen wurde, um 180 Grad drehen. Wenn der Magnet sich abwendet, also die falschen Pole zueinander zeigen, dann wirken plötzlich da, wo eben noch Anziehung war, Kräfte der Abstoßung. Die Ähnlichkeit, die Gott uns Menschen ins Herz gelegt hat, damit er uns an sich binden und zu uns angezogen wird, führen nach dem Sündenfall, also der Abwendung des Menschen, dazu, dass der Mensch aus dem Bereich Gottes hinausgestoßen, hinausgeschleudert wird, so weit weg bis an den Ort, der außerhalb dieses Liebesfeldes Gottes liegt, die Hölle. Verstehen wir, damit Gott uns so eng an sich binden konnte, viel enger als alle anderen Wesen, hat er uns diesen Magneten ins Herz gelegt. Und der Teufel, der gegen diese gegenseitige Anziehungskraft nichts unternehmen konnte, er hat es geschafft, dass die Pole beim Menschen vertauscht wurden und dadurch als Folge der Sünde die Abstoßung wirkte. Diese magnetische Kraft Gottes, von der wir gesprochen haben, ist nichts anderes als seine Heiligkeit. Gott ist heilig und er ist der Quell aller Heiligkeit. Und alles, was in der Nähe Gottes ist, muss ebenfalls heilig sein. In Gott kann es keine Finsternis geben. In Gott und bei Gott gibt es nur Heiligkeit. Aber mit einer ebenso großen Kraft stößt er alles Unheilige ab. Ebenso wie ein Magnet den falschen Pol eines anderen Magneten abstößt. Die Bedingung, dass der Mensch zu Gott kommen kann, ist, dass er sich von Gott anziehen lässt, von seinem Magnetfeld der Heiligkeit erfassen lässt und sich an ihm ausgerichtet zu ihm ziehen lässt. Wenn Gott also dem Menschen ins Stammbuch schreibt, wie wir im Buch Levitikus lesen, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig, dann handelt es sich hierbei um die absolute Grundvoraussetzung für den Menschen, um in die Nähe Gottes gelangen zu können. Es ist das Lebensgesetz des Menschen, denn außerhalb dieses göttlichen Bereichs gibt es nichts, kein Licht, keine Wärme, kein Leben, sondern nur den ewigen Tod. Gott sagt uns damit, wenn ihr nicht heilig seid, dann gibt es euch nicht. Deshalb seid das, wozu ich euch geschaffen habe, damit ihr lebt und zu mir kommt. Nur wenn ihr zu mir schaut, dann kann ich euch an mich und in den Bereich des Lebens ziehen. Ich denke, an diesem Bild der Anziehung und der Abstoßung erkennen wir auch, dass es für uns Menschen, die wir diesen Magneten in uns tragen, keine Neutralität zu Gott geben kann. Ein solch kleiner Magnet, wie eine Kompassnadel, kann nur einen winzigen Augenblick so quer stehen, dass er weder angezogen noch abgestoßen wird. Aber die geringste Erschütterung reicht aus, dass sich dieser Magnet ausrichtet. Wir Menschen sind halt nicht aus Plastik gebaut, sondern Gott hat uns mit Absicht in dieses Feld seiner Liebe gestellt, an dem ich mich freilich entscheiden muss. Nach dieser Zurückholung des Menschen durch den Sündenfall, nachdem einmal die Kräfte der Abstoßung wirkten, war es für Gott fast unmöglich, den Menschen noch zurückzugewinnen. Sie kennen die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Alle Versuche der Propheten, alles Locken mit guten Worten von außen war zum Scheitern verurteilt. So griff Gott zur letzten Möglichkeit, indem er sich in den Menschen hineinbegab und sozusagen von innen die Pole des menschlichen Magneten durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes wiederherstellte. Im Tod und in der Auferstehung Jesu Christi hat Gott den menschlichen Magneten wieder neu ausgerichtet, so wie er von Anfang an geschaffen war, auf Gott hin. Denn in ihm hat er uns erwählt, vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. So heißt es im Epheserbrief. In der Erlösung durch den Sohn Gottes ist der Mensch wieder umgepolt worden auf Gott. Nach der Taufe ist er ausgerichtet wie ein Magnet auf den Quell der Heiligkeit. So wie sich eine Kompassnadel automatisch auf den Nordpol hin ausrichtet, so richtet sich der in der Taufe erlöste und wiederhergestellte Mensch auf Gott hin aus und ist orientiert an seine Heiligkeit. Machen wir uns das einmal ganz deutlich, dass die Heiligkeit mit der Taufe für uns zur Norm, zur Normalität geworden ist. In dem Sinne, dass die Heiligkeit das ist, was unserem inneren Zustand, unseren Anlagen entspricht. Es handelt sich hier also nicht um eine unerreichbare Zielnorm, eine viel zu hohe Messlatte, sondern wir müssen eigentlich sagen, dass sich der Mensch wieder anstrengen muss, um mit Gewalt gegen seine innere Ausrichtung zu kämpfen, um nicht heilig zu sein, um sich wieder gegen das Magnetfeld Gottes zu stemmen. Heilig sein bedeutet für den Menschen, dass er gesund und normal ist. Normal ist für mich als Getaufter ein Leben und ein Lieben in Heiligkeit, nach der Bergpredigt, so wie Christus es uns gelehrt hat. Ich schulde meinen Mitmenschen und meinen Feinden die Liebe. Und das ist keine besondere Ausnahme, sondern ich schulde sie ihnen. Das ist die Norm. Und immer dann, wenn ich von dieser Norm abweiche, dann bin ich unnormal und krank. Normal ist es, heilig zu sein. Ja, aber, merken Sie, wie sich bei uns die Nackenhaare hochstellen und wie wir innerlich mit Ja, aber diesen frommen Referenten unterbrechen wollen? Mit einem Ja, grundsätzlich ist das schon richtig, was Sie da sagen. Aber. Und dabei unterstreichen wir doch dieses Aber so dick, dass es eigentlich zu einem Nein wird. Ja, aber bedeutet in unserem Sprachgebrauch ja oftmals Nein. Die Taktik des Teufels. Wenn es eine sichere Methode gibt, den Menschen von Gott fernzuhalten, dann ist es, ihm zu sagen, dass es sich bei der Heiligkeit um eine außergewöhnlich schwierige, ja letztlich unerreichbare Aufgabe handelt. Ganz ehrlich, heilig werden ist doch nichts Normales. Vielleicht für wenige Ausnahmen der Vergangenheit möglich gewesen, aber für mich heute in meinem Umfeld unmenschlich. Orientiert euch im Dschungel doch lieber an der nächsten Lichtung, die ihr seht, als an irgendeinem Nordpol, den noch nie jemand gesehen hat und der so weit weg ist. Und später spätestens, wenn ich begonnen habe, dies zu glauben, dann kann gewiss nichts mehr passieren. Wie schnell wird dann aus unserem "Ich kann das nicht" ein "Ich werde das nie können"? Und unmerklich, Hand aufs Herz, ein "Ich will nicht". Sie kennen das. Wie oft sagen wir "Ich kann nicht" und meinen doch eigentlich "Ich will nicht"? Wenn man uns dann noch versucht zu erklären, dass die Heiligkeit so etwas sei wie Vollkommenheit und Sündenlosigkeit, oder Heiligkeit sei nur dadurch zu erreichen, indem ich die wenigen guten Werke, die ich vollbringe, vervielfache und mich sozusagen von unten ans Ziel heranpirsche, zugegeben, dann genügt ein realistischer Blick auf meine bisherigen Leistungen, um das Unternehmen Heiligkeit völlig in den Bereich der Utopie zu verbannen und als Ziel aus meinem Leben zu streichen. Und hier haben wir genau das, was der Teufel erreichen muss. Denn wenn ich die Heiligkeit als Ziel in meinem Leben gestrichen habe, dann kann ich keine Kraft mehr daraufhin verwenden. Was dann bleibt, das ist ein Mühen um ein gutes Mittelmaß, ein guter Mensch werden. Natürlich mit Fehlern und Schwächen, das ist doch menschlich. Die Nächsten lieben, so gut es halt geht. Und unmerklich wird dieses Mittelmaß zur Norm, zur Normalität. Tja, und wenn ich mich heute, so wie ich bin, schon für normal halte, dann werde ich mich natürlich nicht verändern. Vielleicht beichte ich dann am Anfang noch, dass ich in dem einen oder anderen Bereich tue, was ich aber innerlich schon für normal halte. Und im gleichen Moment bin ich mir sicher, dass ich das ohnehin nicht ändern kann und auch nicht ändern will. An dieser Stelle dann kann sich der Teufel beruhigt aus meinem Leben verabschieden, bis wir ihn wiedersehen. Denn wir haben eins vergessen, dass der Herr nicht so sehr verabscheut wie diese Lauheit und dieses Mittelmaß. Ganz geschickt gelingt es dem Widersacher, uns ins Unbewusste auch ein negatives Bild der Heiligkeit zu suggerieren. Diese angeblichen Heiligen sind dann Zerrbilder des Perfekten. Irgendein miesepetriger Mensch, der ohnehin keinen Spaß mehr im Leben hat und durch die Welt marschiert. Im Gegensatz zum menschlichen, normalen und so sympathischen Durchschnitt, zu jemandem wie du und ich. Und ganz unmerklich habe ich für mich persönlich festgelegt, dass ich nicht heilig werden will, weil ich es ja auch nicht kann. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, was passiert, wenn wir einmal vor ihm, unserem Herrn, stehen und wir müssen ihm ins Gesicht sagen, dass wir nicht heilig werden wollten. Wir wollten uns nicht an dir ausrichten, sondern an irgendwelchen anderen Dingen, die zwar manchmal in deine Richtung wiesen, aber eben nicht dein Norm und dein Maßstab waren. Eigentlich sagen wir Jesus dann, dass wir nicht zu ihm kommen wollten und unseren Magneten abgewandt haben. Was dann noch passieren kann, ich weiß es nicht. Denn Gott sehen, sich in seine Nähe begeben, kann eben nur der, der von ihm angezogen wird. Also das, was heilig ist. Sich unheilig in seine Nähe begeben, das überlebt der Mensch nicht, weil hier sofort die Kräfte der Abstoßung wirken. Begreifen wir, worum es hier geht. Es gibt und darf kein anderes Ziel in meinem Leben geben als Gott. Und Unseren Gott, den gibt es nur als Heiligen. Alles kann ich im Leben über Bord werfen, als menschliches Wrack unter einer Brücke enden. Alles kein Problem. Denken wir an dieses mahnende Wort des Matthäus-Evangeliums. Wenn dich deine Hand oder dein Fuß zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, verstümmelt oder lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen und zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Aber wenn ich das Ziel aufgegeben habe, heilig zu werden, dann kann der Herr nichts mehr für mich tun. Hier wird es ganz, ganz ernst. Viel schlimmer als jede einzelne Sünde ist die Aufgabe dieses Zieles. Vielleicht sind wir hier bei dem, was der Herr die Sünde wieder den Heiligen Geist nennt, die nicht vergeben werden kann. Und das Fiese und Tückische an diesem Zustand ist, dass man in ihm leben kann und zugleich ein sogenannter guter Christ bleibt, der sich eben recht müht, als guter Mensch zu leben. Allerdings straft er Gott Lügen, der uns, wie wir gehört haben, im Voraus zu dieser Heiligkeit berufen und bestimmt hat und dessen Wille im ersten Brief an die Thessalonicher glasklar formuliert steht. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Aber, und hier will ich nochmal einhaken, ist es nicht wirklich eine absurde Forderung Gottes an ein Geschöpf, heilig zu sein, so wie nur Gott heilig sein kann? Lügt uns denn der Herr an oder überfordert er uns nicht zumindest, um es etwas rücksichtsvoller zu formulieren? An diesem Punkt müssen wir uns jetzt entscheiden. Entweder er ist Herr, dann muss möglich, ja, dann muss, wie gesagt, normal sein, was er fordert, oder aber ich bezichtige ihn der Lüge. Ich glaube, hier spüren wir, dass wir wieder am Kasus Knaxus gelandet sind. Gehorsam oder ungehorsam? Entweder er hat recht und ich gehorche seinem Wort, oder ich halte sein Wort für falsch. Genau wie damals im Paradies. Die Heiligkeit des Menschen wurzelt im Gehorsam gegen das Wort Gottes. Wie so oft ist es also der Gehorsam? Stellen wir uns doch einmal die Szene vor, wie der Lahme, der sein Leben lang auf einer Bahre liegen musste, sich niemals bewegen, geschweige denn aufstehen konnte, niemals Kraft in seinen Beinen spürte, das Wort Gottes hört. Jesus sagt zu ihm: Steh auf, nimm deine Bahre und geh. Auch hier geht es um nackten und blinden Gehorsam. Da wird der Satz: Ich kann nicht, gewiss auf seiner Zunge gelegen haben. Es handelt sich natürlich hier um nichts, was der Mensch aus eigener Kraft könnte. Im Gegenteil, hier kann ich nur aus Gehorsam Ja sagen. Aber bitte nicht Ja aber, sondern Ja, Herr. Ich bin dir gehorsam, auf dein Wort hin tue ich es. Hier ist der Teufel an uns dran, wenn wir im Ungehorsam gegen Gottes Wort Nein sagen oder eben Ich kann nicht. Denn der Gehorsam besteht ja gerade darin, dass ich nicht nur dann zustimme, wenn mir die Sinnhaftigkeit der göttlichen Weisung von vornherein klar ist, sondern dass ich zustimme, weil Gott es sagt, um seinetwillen. Herr, ich vertraue dir. Und wenn du sagst, dass ich heilig sein soll, dann habe ich zwar nicht die geringste Vorstellung, wie das funktionieren kann, aber ich sage ja, denn es ist dein Wort. Wir wollen nun ein wenig diese Heiligkeit betrachten. Was ist nun die Heiligkeit? Immer wieder spricht Gott schon im Alten Testament von seiner Heiligkeit. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und hierbei fällt doch auf, dass es sich zunächst nicht um eine ethische Qualität seines Tuns handelt. Er ist nicht deshalb heilig, weil er immer gut handelt. Nein, er ist heilig. So wie wir ihn nicht bekennen als einen Gott, der liebt, sondern als den Gott, der die Liebe ist. Die Heiligkeit Gottes besteht demnach also nicht in seinen Handlungen, wenngleich er natürlich auch in seinem Handeln heilig ist, sondern seine Heiligkeit ist eine Eigenart, eine Eigenschaft. Denn die Heiligkeit Gottes ist ja eben mehr als nur die Summe von vielen heiligen Taten. Und ich glaube, hier haben wir schon einen wichtigen Hinweis auch für die Heiligkeit des Menschen gefunden. Auch der Mensch kann nicht durch die Addition unzähliger kleiner Tugendakte heilig werden. Auf diesem Weg kommen wir als Menschen nicht an die Heiligkeit heran, sondern höchstens an das Perfektsein. Und letzteres ist aber wirklich keine Eigenschaft, die dem Menschen ins Erbgut geschrieben ist. Jemand, der sich noch so sehr anstrengt, immer und jeden Menschen zu lieben, der wird dadurch selber noch nicht zur Liebe. Und wenn uns Jesus sagt, dass wir vollkommen sein sollen, wie es der Vater ist, dann müssen wir also zunächst auf die Art und Weise schauen, wie Gott heilig ist. Denn er ist der Quell aller Heiligkeit. Wenn wir nun versuchen, diese Heiligkeit Gottes zu ergründen, dann sind wir verwiesen auf den Sohn Gottes, den die Dämonen als den Heiligen Gottes bekennen mussten. Was hat nun die Heiligkeit Jesu ausgemacht? Auch hier können wir wahrscheinlich erahnen, dass es nicht die Perfektheit war. Denn wenn Jesus perfekt gewesen wäre, dann hätte er wohl kaum 30 Jahre lang in der Verborgenheit in Nazareth als Zimmermann leben und arbeiten können. Das, was die Dämonen bekannt haben, das war die Beziehung Jesu zu seinem Vater. Jesus war völlig auf den Vater hin orientiert. Zu jedem Zeitpunkt, ganz und gar, mit jeder Faser seines Herzens, seines Denkens und seines Fühlens auf den Willen des Vaters hin ausgerichtet. Er war gehorsam. Und weil er gehorsam war, war er ohne Sünde. Denn die Sünde ist ja immer ungehorsam gegen Gott. Wieder ist der Gehorsam das Entscheidende. Und wieder handelt es sich um eine Eigenschaft, die nicht aus der Person selber kommt, sondern dadurch entsteht, dass sich der Sohn erkennt als derjenige, der nichts aus sich selbst hat, sondern alles vom Vater empfängt. Die Heiligkeit des Sohnes Gottes besteht nicht aus sich selbst, sondern sie ist die Teilhabe an der Heiligkeit des Vaters. Gewissermaßen ist Jesus derjenige, der selber ganz und gar durchsichtig wird, damit die Welt in ihm den Vater sehen kann. Er empfängt diese Heiligkeit vom Vater und hat sie sich nicht erarbeitet, verdient oder geleistet. Die Heiligkeit Jesu besteht im Kern daraus, dass er diese innere Beziehung zum Vater hat und nicht in seinen äußeren Taten. Das, was er tut und was er spricht, diese äußere Erscheinungsform, sie sind vielmehr Folge seiner inneren Beziehung und von ihr geprägt. Wir wollen jetzt auf die Heiligkeit von uns Menschen schauen. Natürlich können wir uns als Geschöpfe in keiner Weise mit dem Sohn Gottes vergleichen. Aber doch können wir, was die Heiligkeit angeht, am meisten von Jesus lernen. Und so steht und fällt eben auch unsere Heiligkeit mit unserer Gottesbeziehung. Nie kann es das Verhalten des Menschen sein, was diese Beziehung grundlegend beeinflusst, sondern eigentlich ist es andersherum. Und das ist wichtig, wenn wir uns jetzt so langsam daran machen, heilig zu werden. Es muss immer um die Beziehung zu Gott gekämpft werden, um im äußeren Bereich, im Bereich meines Handelns, die erwünschten Konsequenzen zu bewirken. Machen wir uns das einfach klar. Denken Sie daran, Sie können ja auch Ihre Ehe nicht dadurch retten, dass Sie anfangen, Ihren Mann zu zwingen, dass er Sie häufiger küsst. Der Weg ist ja auch hier eine innere, größere Liebe zu Ihnen, die Ihren Mann dann viel öfter in Ihre Arme treibt als bisher. Es geht also um die innere Ausrichtung des Menschenherzens. Vergeuden wir nicht unnötig Kraft in diesem äußeren Bereich, sondern schauen wir sofort auf unsere Ausrichtung. Wenn also die Heiligkeit des Menschen mit seinem Verhältnis zu Gott steht und fällt, dann liegt die ganze Möglichkeit, diese Kluft zu überwinden, im Sohn. Denn der Einzige, der mein Verhältnis zum Vater retten kann und gerettet hat, ist der Sohn Gottes. Er, der bereit war, auf sein Verhältnis zum Vater zu verzichten, damit ich seine Stelle einnehmen könnte. Wenn also niemand anders als er uns sagt, ihr sollt heilig sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist, dann liegt in diesem Wort aus seinem Mund viel mehr als nur die Möglichkeit. In dem Augenblick, in dem er dieses Wort zu mir spricht, in dem er zu mir sagt, dass ich heilig sein soll, legt er mich in die Hände des Vaters. Er stellt mich genau an den Platz, den bisher nur er eingenommen hat und an dem es nur noch darum geht, die Strahlen der Liebe Gottes aufzunehmen und zu reflektieren. Begreifen wir, dass es wirklich nur darum geht, den Spiegel unseres Herzens zu Gott hin auszurichten, damit er es ist, der in ihm strahlen und hinausleuchten kann. Ich habe immer wieder den Verdacht, dass wir dieses blöde Ding schon seit Jahren in uns versuchen zu polieren und immer wieder enttäuscht sind, weil unser Spiegel des Herzens nicht von sich aus selber beginnt zu leuchten, statt dass ich ihn einfach in die Lichtstrahlen der Liebe Gottes hineinhalte. Heilig werden für Anfänger. Welche Schritte kann oder, ich glaube, das ist uns klar geworden, welche Schritte muss ich dringend tun, um heilig zu werden? Der erste, der allerwichtigste und der letzte Schritt, mit dem alles steht und fällt, ist, dass ich heute und jetzt beschließe, heilig zu werden. Dieses Versprechen ist unweigerlich mit meiner Taufe verbunden. Wer getauft wird, der stirbt als Mensch, um fortan als Heiliger zu leben. Schreiben wir uns auf jede To-Do-List, auf jeden Zettel mit den anstehenden Erledigungen als erste und wichtigste Lebensaufgabe das Heiligwerden. Wenn wir diese Aufgabe endlich wieder auf unseren Zetteln stehen haben und noch dazu mit der höchsten Priorität versehen, dann werden wir spüren, wie sich nämlich alles andere daran orientiert. Sparen Sie sich das Heiligwerden nicht für die letzten 10 Minuten Ihres Lebens auf, von denen nie jemand weiß, wann sie beginnen. Wenn die Heiligkeit als oberster Punkt meiner Erledigungen steht, dann werde ich doch alle anderen Dinge des Tages so verrichten und so erledigen, dass sie eben diesem obersten Ziel dienlich sind. Unser Wunsch und unsere Sehnsucht nach Heiligkeit darf durch nichts und niemanden mehr überboten werden. Und hier kann ich als Mensch mit der Macht der Sehnsucht operieren. Die Sehnsucht in unserem Menschenherzen ist eine große Macht, weil die Sehnsucht in der Lage ist, alle mir zur Verfügung stehenden Mächte zu bündeln. Wenn ich mich nach etwas sehne, dann mobilisiere ich ja innerlich alles, was nur irgendwie geht, um es auf dieses Ziel hin auszurichten. Fragen Sie einmal ehrlich in Ihrem Herzen, ob Sie da die Sehnsucht finden, heilig zu werden. Und ob diese Sehnsucht wirklich so stark ist, dass ich immer wieder bei jeder kleinsten Entscheidung daran denken muss, ob sie meiner Heiligkeit dient. Und ob somit diese Sehnsucht nach Heiligkeit Einfluss hat auf mein Denken, Reden und Tun. Wenn ich beginne, mich nach der Heiligkeit zu sehnen, dann zücke ich sozusagen endlich wieder den rettenden Kompass im Dschungel. Und ich kann fortan sicher sein, dass jeder noch so kleine Schritt in die richtige Richtung führt, wenn die Heiligkeit mein Ziel ist. Da es sich bei der Heiligkeit um nichts handelt, was ich in mir haben kann oder von mir aus erreichen kann, ist das sicherste Kriterium, noch richtig zu liegen, dass ich niemals beginne, mir einzubilden, ich hätte das Ziel erreicht. Wenn ich einmal meine, ein Mehr an Glauben, ein Wachstum in Glauben, eine größere Liebe zu Gott und zu den Menschen gibt es nicht mehr, oder, wie wir uns etwas geschickter auszudrücken pflegen, ist nicht mehr möglich unter diesen Bedingungen, dann ist allerhöchste Vorsicht geboten. Das ist doch logisch. Wenn Ihre Kompassnadel einmal beginnt, vom Kompass zu springen und auf den Ort zu zeigen, an dem Sie gerade stehen, dann werfen Sie den Kompass bitte sofort aus der Hand. Dann stimmt mit dem Ding was nicht. Heilig werden wollen heißt für uns Menschen immer unterwegs sein. Keiner der uns bekannten Heiligen hätte für sich einen Heiligsprechungsprozess in Rom angestrebt. Ganz im Gegenteil. Je heiliger der Mensch wird, also je mehr er von Gott angezogen wird, desto stärker wird das Magnetfeld. Und desto stärker wird mir als Mensch die Distanz bewusst, die mich noch von Gott trennt. Das gilt besonders im geistlichen Leben. Solange ich mich an der Heiligkeit orientiere, werde ich wohl nie von mir behaupten können, ich hätte jetzt meine Spiritualität und mein Gebetspensum gefunden, mit dem ich einmal sterben will. Wer sich wirklich an diesen Kompass orientiert, der muss immer ein Auge auf die Kompassnadel richten und er bleibt dadurch ständig in Bewegung. Denken wir ruhig an die unterschiedlichen heiligen Biografien, in denen Menschen, die gerade begonnen hatten, sich irgendwo einzurichten und zu etablieren, wieder jeden menschlichen Verstand von Gott mit Hilfe des Kompasses der Heiligkeit aufgescheucht werden, um weiterzuziehen, um Neues zu tun für den Herrn. Sich überlassen. Wie wir beim Herrn selbst sahen, ist die Heiligkeit etwas, was uns von Gott geschenkt wird und in Abhängigkeit allein von ihm steht. Und deshalb muss ein wesentlicher Aspekt unseres Strebens nach Heiligkeit sein, dass wir uns ihm übergeben. Wir haben ja gesehen, dass wir uns aus eigener Kraft nicht heilig machen können. Was wir aber tun können, ist, dass wir uns ihm überlassen, dass wir uns von ihm heiligen lassen. Haben Sie Jesus, der alleine meine Beziehung zum Vater gerettet hat, schon erlaubt? Ja, haben Sie ihn schon darum gebeten, dass er sie heilig macht? Jesus, ich bitte dich, mach mich zu einem Heiligen. Sei du selbst meine Heiligkeit, denn ich kann es nicht. Gerade dieser Nachsatz, diese Bankrotterklärung ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Ich kann es nicht. Aus mir selbst. Aber du kannst es. Deshalb muss ich als Mensch endgültig Abstand davon nehmen, durch den eigenen Orientierungssinn aus diesem Urwalddschungel herauszukommen, sondern ich muss dem Herrn versprechen, mich blind an den Kompass zu halten. Ja, am besten werde ich selbst zu dieser Kompassnadel, die nicht mehr lange herumdiskutiert, ob vielleicht doch eine andere Richtung einfacher wäre. Jesus, sei du meine Heiligkeit. Ich vertraue ganz und gar auf deine Kraft und Vollmacht, um mich zu heiligen. Und machen wir doch gerade dieses einzige Thema, das entscheidend ist in unserem Leben, auch zum Hauptthema unseres Gebets. Überlegen Sie mal, um wie viele Dinge wir im Lauf unseres Lebens Gott schon gebeten haben. Nochmal, auf alles andere kann ich verzichten, aber an der Heiligkeit, da hängt mein Leben. Bitten wir Gott immer wieder, dass er uns hilft, heilig zu werden, dass er uns heilig macht. Ein ganz geschickter Ausweg des Menschen ist da immer wieder das Argument der heutigen Umstände. Herr, wenn ich erstmal auf freiem Feld stehe, dann kann ich gut nach deinem Kompass laufen. Unter Idealbedingungen, da mag das gut funktionieren. Aber in meiner konkreten Situation, da muss ich doch zunächst einmal mit meinem menschlichen Verstand eben die vernünftigen Lösungen suchen. Vorsicht, Falle, sage ich bloß. Ich muss mich heute und jetzt entscheiden, nach dem Kompass zu gehen. Und nicht nur auf ihn schauen, wenn die angezeigte Richtung für mich auch menschlich gerade mal sinnvoll erscheint. Denn das Schöne an diesem Kompass der Heiligkeit ist ja, dass er immer und überall die Richtung vorgibt. Dass Gott, der will, dass ich heilig werde, mir jeden Tag, zu jeder Stunde, in jedem Augenblick auch die Gelegenheit dazu gibt. Es gibt keine Situation, in der die Nadel eines Kompasses nicht ausschlägt. Und seine Richtung ist immer die richtige. Auch dann, wenn ich menschlich gesprochen durch den Sumpf marschieren muss, statt in eine andere Richtung eine angenehme Straße betreten könnte. Aber vergessen wir nicht, es geht ums Ziel und nicht um einen angenehmen Weg. Da sehen wir, dass der Weg der Heiligkeit zwangsläufig über das Kreuz führt. Ja, man muss wirklich sagen, wer heilig werden will und wer die Heiligkeit als Orientierung in seinem Leben begonnen hat zu leben, der wird auf das Kreuz stoßen. Wie gesagt, nur wenn ich mich dem Ziel nähere, wird es der Teufel für nötig halten, mir direkt den Weg zu versperren. Aber durch Christus wissen wir, dass mich kein Kreuz dieser Welt vom Ziel abhalten kann. Und ich muss angesichts des Kreuzes nur darauf achten, dass mein Blick nicht an den Balken hängen bleibt, sondern auf die dahinterstehende Herrlichkeit orientiert bleibt. Es geht um die Herrlichkeit. Deshalb darf ich mich auch nicht am Kreuz selbst ausrichten, so in diesem Sinne, dass Gott bestimmt immer das von mir verlangt, was mir möglichst weh tut. Das ist nicht das Kriterium, sondern meine Sehnsucht muss dem Himmel gelten. Und dann werde ich mehr und mehr lernen, dass der Weg dorthin eigentlich unwichtig ist. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert, all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So lesen wir im 8. Kapitel des Römerbriefs. Also bitte den Blick nicht auf den Baumstamm, der uns im Weg ist, richten und vielleicht quer zu meinem Weg liegt, sondern immer auf den Kompass, immer auf das Ziel, mein Lebensziel. Ich möchte Ihnen am Ende noch geschwind ein paar konkrete Tipps geben. Wir haben gehört, alles steht und fällt mit meiner heutigen Entscheidung. Das haben wir jetzt betrachtet. Aber was soll sich dann ändern? Sie kennen das bestimmt auch, wenn Sie morgens aufstehen und im Radio einen Ohrwurm auffangen. Dann kann es passieren, dass Sie diese bestimmte Melodie den ganzen Tag lang begleitet und immer wieder in Ihren Kopf kommt. Beim Zähneputzen, beim Weg mit dem Bus, während des Aufräumens, einfach immer dann, wenn Sie mit Ihrem Kopf ein wenig frei sind und Leerlauf haben. Und ich glaube, jeder von uns hat diese freien Zeiten, in denen seine Aufmerksamkeit nicht hundertprozentig auf eine Tätigkeit ausgerichtet ist. Wenn Sie sich heute und jetzt entscheiden, heilig zu werden, wenn Sie dem Herrn sagen, dass Sie heilig werden wollen und Ihre Sehnsucht danach ausrichten, dann werden Sie merken, wie Gott nicht in erster Linie zusätzliche Gebetszeiten und Anstrengungen von Ihnen fordert, sondern wie er diese freien Zeiten in meinem Leben besetzen will. Der neue Urwurm, der dann automatisch aus meinem Inneren in mir hochsteigt, wird dann ein Gespräch mit ihm sein. Ein Wort des Dankes, ein Blick oder eine Bitte. Ja, und zugleich werde ich, wenn ich viel häufiger auf meinen Kompass schaue, merken, wie viele Störfelder es um mich herum gibt. Und wer die Sehnsucht nach Heiligkeit zum obersten Ziel seines Lebens erklärt hat, der wird schneller bereit sein, mit diesen Störfeldern einen kurzen Prozess zu machen und sie zu meiden. Da kann es gut passieren, dass Sie manches Treffen zukünftig aus Ihrem Kalender streichen, weil Sie merken, dass nach diesem oder jenem Gespräch Ihr Kompass immer verrückt spielt. Dagegen werde ich mich bemühen, mich immer häufiger dort aufzuhalten, wo auch andere dieses Ziel vor Augen haben. Das bedeutet auch in der Kirche, zu denen zu gehen, die über das Ziel sprechen und nicht so sehr davon, wie schlecht die anderen sind. Nichts ist schlimmer, als den Blick auf die Störfelder zu richten, statt auf meinen Kompass. Und auch hier gilt es, sich wirklich die Gefahr solcher Störfelder bewusst zu machen. Denn es ist einfach gefährlich, angesteckt zu werden. Und da hilft immer wieder nur eins, im geschützten Raum des Beichtstuhls die Nadel neu justieren. Und zwar an der Heiligkeit. Lasset uns beten. Heiliger Gott, du bist der Quell der Heiligkeit. Und wir danken dir, dass du uns Menschen berufen hast, an deiner Heiligkeit teilzuhaben, selber heilig zu werden und so in deine Nähe zu kommen. Wir danken dir, dass du in unser Herz diese Heiligkeit eingesenkt hast, dass du uns an dich ziehen, an dich binden kannst. Wir wollen dich um diese Gnade unseres Lebens bitten, dass wir das Ziel der Heiligkeit niemals aus dem Blick verlieren, dass wir uns immer und in jedem Augenblick mit allen Fasern unseres Herzens nach dir ausrichten, dem Heiligen.